Herzlich willkommen zur neuen Folge von DevTalks by The Next Gen. Hier ist wieder Leo und dabei ist mein Co-Host Adrian.
Hi.
Heute haben wir einen neuen Gast zur Besuch. Der Pascal ist heute bei uns. Hallo Pascal.
Ja, hi.
Der uns gleich Spannendes erzählen wird von seinem Remote Working vom eigenen Boot. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber als erstes starten wir wie immer mit den 5 schnellen Fragen, Adrian.
Genau, ich stelle jetzt 5 schnelle Fragen und antworte einfach spontan. Frontend, Backend oder Fullstack?
Fullstack.
Einrücken mit Tabs oder Spaces?
Egal, manchmal so, mal so, kommt das Projekt an.
Starlink oder LTE?
Beides.
Deine erste Programmiersprache?
Oh, Turbo Pascal, wie mein Name.
Dein Lieblings-Code-Editor?
IntelliJ oder WebSTAM.
Okay, jetzt kommt die 6. schnelle Frage, weil ich eine Frage spontan dazwischen geschoben habe. Welche Sprache würdest du noch gerne lernen?
Oh, ja, was ich ziemlich, ziemlich interessant finde, ist Rust.
Schon der 2. mit der Antwort. Ja, dann cool. Starten wir schon direkt in die Vorstellungsrunde. Ich denke, im Laufe des Gesprächs, ich meine, Leo, du hast gerade schon angeteasert, wird sich ergeben, warum ich Starlink oder LTE gefragt habe. Genau.
Aber ich muss jetzt nochmal zwischenhaken. Ich habe jetzt natürlich direkt eine Nachfrage zu Turbo Pascal, was du angesprochen hast. Das war tatsächlich nämlich bei mir auch die erste Annäherung oder Erfahrung mit Programmieren. Mein Onkel hat mir das damals noch gezeigt und ich habe es, glaube ich, mit 5 Disketten installiert. Was hast du mit Turbo Pascal gemacht?
Ich glaube, nicht viel Großes. Ich glaube, das war einfach nur in der Schule, seitdem ich seit der 7. Klasse Informatik gewählt habe. War es so die erste Programmiersprache. Und ich fand es irgendwie cool, als ich dann den Namen gehört habe. Und dann natürlich auch noch eine Programmiersprache nach meinem Namen. Und im Endeffekt nichts Großes. Also wir haben dann natürlich schon auf der Konsole irgendwie so kleine Flaggen oder so gezeichnet, die dann so angezeigt wurden. Und ansonsten halt alle Standardkonstrukte wie If-Bedingungen oder dergleichen, haben wir dann einfach dann gelernt und so ein bisschen den Einstieg in die Programmierung. Ja, bis wir dann irgendwann cool Richtung Delphi gegangen sind.
Ich glaube, bei Pascal, wenn ich es richtig im Kopf hatte, gab es ja auch noch diese Go-To-Befehle, ne? Also du kannst irgendwie mit Go-To und dann eine Zeile angeben und dann ist der da hingesprungen. Ich habe tatsächlich damals versucht, ein Text-Adventure mit Turbo Pascal zu bauen, was leider auch nie irgendwie über, keine Ahnung, die ersten paar Spielminuten hinausgegangen ist, aber das ging relativ gut mit diesem Go-To.
Ja,
ich kann mir vorstellen heutzutage.
Das stimmt, ja, aber wobei damals schon unser Lehrer gesagt hat, dass wir es eigentlich so wenig wie möglich verwenden sollten. Und und von daher ist das dann auch so hängen geblieben und haben wir dann auch, glaube ich, nicht wirklich benutzt. Ich meine, der Einstieg war für mich echt nicht leicht in die Programmierung. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber dann irgendwie ging es auf einmal ziemlich schnell und seitdem hat mir dann Programmieren echt viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr, sehr nice. Jetzt steigst du schon in die Vorstellung ein. Du hast jetzt schon gesagt, so, du hast mit Turbo Pascal angefangen. Wie ist denn dann dein weiterer Weg gewesen? Du hast gerade gesagt, dann ging es in Richtung Delphi, aber du hast in der Schule schon angefangen. Erzähl ein bisschen mal gerne von deinem Werdegang bis zum professionellen Software-Developer.
Oh, da muss ich natürlich ein bisschen ausholen, glaube ich. Wie ihr bereits schon gefragt habt mit Turbo Pascal, habe ich halt angefangen in der 7. Klasse als Wahlpflichtfach und irgendwie war dann die Wahl zwischen Technik oder also Holztechnik, Verarbeitung oder Informatik. Und da ich schon vorher relativ viel mit Computern gemacht habe, habe angefangen mit dem Commodore 64, gefühlt, glaube ich, früher. Es war eigentlich auch schon Programmieren, stimmt. als man die Spiele zum Starten bringen musste. Und habe dann Informatik gewählt. Auch weil man da ja damals ja auch noch nicht wusste, wohin die Reise gehen soll. Und und dann fing es halt an mit Tour Pascal. Dann hatte ich eigentlich bis zur 10. Klasse durchgehend Informatikunterricht. Und und dann ging es halt von Tour Pascal auf Delphi. Dann kamen wir natürlich Grundlagen der Informatik und dann Richtung HTML, JavaScript, so die ersten HTML-Seiten, natürlich damals noch mit iFrames und was man so nicht mehr machen sollte. Und dann 10. Klasse, und dann hieß es, wie geht's weiter? Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich damals dann Fachabitur machen wollte. Und dann hatte ich natürlich auch zum Glück eine Schule gefunden, wo ich dann den informationstechnischen Assistenten parallel dazu machen durfte. Und das war dann quasi Fachabi mit sozusagen einer schulischen Berufsausbildung. Und wo ich eigentlich dann gefühlt 3 Jahre lang echt durch viele Programmiersprachen lernen durfte, also angefangen von C, C++, MFC-Anwendungen oder im .NET-Umfeld mit C#. Ja, als auch dann halt PHP, JavaScript, gefühlt eigentlich die breite Palette. Und ziemlich viel auch Elektrotechnik, wo wir dann natürlich auch über ein ganzes Schuljahr Mikrocontroller programmiert haben auf Hardware-Ebene. Und ansonsten Web-Anwendungen dann mit PHP und JavaScript, so die ersten Schritte. Und dann wusste ich aber gefühlt nach dem Fachabitur immer noch nicht, was ich machen wollte. Und dann hatten wir natürlich diese Informationstage, glaube ich. Und hatte ich mir natürlich irgendwie die Fachinformatiker-Ausbildung ausgesucht und angehört und war zwar immer noch nicht so 100% irgendwie dafür, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann wurde die Zeit aber immer knapper und habe dann natürlich mich dann beworben für die Ausbildung zum Fachinformatiker, eigentlich so gezwungenermaßen. weil man dann halt einfach so den normalen Lauf oder beziehungsweise dann halt einen Job oder eine Ausbildung machen sollte, ne? So von den Eltern vorgegeben.
War das ein großes Unternehmen, wo du die Ausbildung gemacht hast?
Naja, genau. Ich habe mich dann gefühlt beworben und habe eigentlich irgendwie gedacht, dass mich irgendwie keiner nimmt habe dann einfach bei mehreren mich beworben, irgendwie auch angefangen beim großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland die Bewerbung und hatte dann eigentlich relativ schnell die Zusage beziehungsweise die Einladung zum Bewerbungsgespräch, aber dann hatte ich halt noch auf einmal eine Woche später hatte ich dann noch eine andere Zusage gekriegt bei einer großen Versicherung. Und und dann hat mir aber irgendwie, oder beziehungsweise war dann der Einstellungstest der Versicherung eher als das andere. Und dann war ich da und irgendwie habe ich mich da sofort wohlgefühlt im Unternehmen. Und so, dass ich auch gar nicht mehr zu dem anderen Bewerbungsgespräch hingegangen bin, weil ich dann auch schon 2 Tage später die Zusage hatte. Ja, und dann ging die Reise los, Ausbildung zum Fachinformatiker. Und das erste Mal in Berührung gekommen mit Java, mit der Programmiersprache Java. Alles war auf dem Java-Tech-Stack und aufgebaut, nur Java-Anwendungen. Und ansonsten Frontend-mäßig war irgendwie so wenig JavaScript, zwar schon HTML, beziehungsweise die haben da XSLT-Transformation gemacht und wir haben gefühlt die Oberfläche mit XSL und fertigen Komponenten so zusammengebaut. Und und irgendwann nach der Ausbildung war ich dann halt fertig und dann kam natürlich, das war 2012, habe ich angefangen die Ausbildung, genau 2015 war ich dann so fertig. Und Ja, und dann natürlich kamen die ganzen Frontend-Technologien und was man dann so in der Schule auch ein bisschen JavaScript gelernt hat. Ja, und dann wollten wir uns das natürlich auch alles so angucken und die ganzen jungen Entwickler, die da waren, die wollten nicht mehr mit den altmodischen Technologien arbeiten und dann kam es eigentlich ziemlich schnell, dass wir dann ja angefangen haben mit der Angular-Entwicklung. Ja, und ja, habe dann so meine Berufserfahrung ja bekommen, ja, dann halt Java mit und dann auf einmal mit Angular haben wir angefangen in dem einen Projekt. Und ja, für mich war es dann aber auch so irgendwie nach der Ausbildung, stellte ich mir dann noch so die Frage, ich kann ja jetzt nicht irgendwie gar nichts mehr lernen und irgendwie bis zur Rente einfach nur noch hier arbeiten und programmieren. Und ja, dann kam natürlich noch irgendwie die Idee, dann noch zu studieren. Und ja, hab dann angefangen, in der Fachhochschule Südwestfalen angewandte Informatik zu studieren. Und ja, hab das dann quasi nebenberuflich gemacht, hab dann Vollzeit weiter normal gearbeitet. Und ja, und dann fing es eigentlich wieder an, dass wir gefühlt alle altmodischen Technologien lernen mussten. PHP, HTML, simples JavaScript, keine großen, ich sag mal, Frontend-Technologien, Frameworks, sondern alles wieder von Grund auf. Ja, C++-Programmierung, ja, die üblichen Standardprogramme, die man da so schreibt. Und ja, ich habe mich da eher gelangweilt, aber im Endeffekt trotzdem auch in den anderen Fächern wie 3D-Grafikprogrammierung oder ja, auch irgendwie ganzen grundlegenden theoretischen Themen der Informatik. Da hat man doch schon einiges mitnehmen können. Und wie Compilerbau und ja, und Assembler war auch noch so ein Highlight, was wir gemacht haben, was ich schon irgendwie ziemlich spannend war, weil ich mir das damals bis dato noch nie so richtig angeguckt habe oder nie vorstellen konnte, was das so wirklich ist. Und ja, und dann hat es mir schon irgendwie ja, einen guten Einblick gegeben, wie wirklich das so alles aufgebaut ist und aufgebaut war und man da einfach doch noch ein besseres Verständnis bekommen konnte. Ja, und das Studium habe ich dann quasi nebenberuflich, glaube ich, 4 Jahre gemacht. Und ja, und quasi während des Studiums, ja, hat sich dann natürlich ja ergeben, dass ich dann irgendwann ja gefühlt auch in der Versicherung durch alle Abteilungen durchgegangen bin. Und eigentlich alles so gesehen hatte und ich wollte irgendwie Abwechslung haben und ja, und einfach ja, irgendwie, weil ich auch schon intern immer wieder von Projekt zu Projekt gesprungen bin und dort sehr viel gutes Feedback gekriegt habe und sich das aber leider gehaltlich nicht ausgewirkt hat, ja, hatte ich dann mich halt umgeschaut und geguckt, ja, wo ich denn noch so arbeiten wollen würde, und ja, war eigentlich offen für jegliche Anfragen. Und bis ich dann halt mal, wie wahrscheinlich viele andere, über LinkedIn halt angeschrieben wurde, von der NextGen. Und ja, und hab's mir dann einfach angehört. Ich war halt offen für alles und ja, und hab mir das dann einfach angehört. Und ja, und dann kam auch eigentlich relativ schnell der Entschluss, ich probiere es einfach aus. Und ja, und seitdem, ja, bin ich halt hier beim Unternehmen.
Und wie lange bist du jetzt schon bei The Next Gen?
Ja, seit über 2 Jahren, 2021, Oktober.
Also schon mit einer der ersten Next-Gener, ja, quasi.
Genau. Ja, ich glaube, ich war damals der 6. oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, und habe mir das halt einfach ich fand halt einfach cool, wie ich die Leute kennengelernt habe von The Next Gen und ja, auch einfach so den Fokus auf mich zu legen, dass Projekte, ja, ich sag mal, die meinem Skillset entsprechen, halt dann auch ja, gesucht werden. Und ja, und so bin ich dann auf einmal gefühlt, ja, ich sag mal, wie nennt man das, Berater geworden. für Kunden. Und das war dann auf einmal eine ganz andere Rolle und auch, ich glaube, jetzt in den 2 Jahren unfassbar viel gelernt. Ich bin zwar immer noch sehr stark im Frontend und sei es mit Angular-Umfeld, im Angular-Umfeld als auch mit Java, habe ich sehr viel zu tun. Aber was ich gerade noch vergessen hatte, Thema in meiner Bachelorarbeit war das Thema App-Entwicklung. Und ich habe mich da mit dem Flutter-Framework und Dart und der Programmiersprache Dart auseinandergesetzt, weil ich die bis dato ziemlich cool fand und eine coole Möglichkeit, Apps zu entwickeln. Und habe mir das dann quasi so selber beigebracht. Und so, dass ich jetzt in der Freizeit immer noch mit Flat und Data, Flutter und Dart, meine eigene App programmiere, die im Moment finde ich natürlich nicht viel Zeit dafür, aber sie ist im App Store und
Was ist für eine App?
Was ist für eine App? Hat vielleicht auch zudem ein bisschen damit zu tun, wie sich so mein Leben in der letzten Zeit so geändert hat. Ich sitze ja hier quasi auf meinem eigenen Boot. Und und im Endeffekt ist es quasi auch eine App, mit der man sich in Deutschland beziehungsweise durch die ganzen Schifffahrtsstraßen sich die Öffnungszeiten von Schleusen anzeigen lassen kann und halt auch sich anzeigen lassen kann, wo die Schleusen sind und und dass man dort auch offiziell von der Wasserschifffahrtsverwaltung aus Deutschland Informationen auf ein Handy bekommt, wenn Schleusen geschlossen sind oder irgendwelche Baustellen oder so sind auf den Wasserstraßen. Und weil es bis dato halt von der Wasserschifffahrtsverwaltung keine App gab, habe ich sie halt dann entwickelt.
Ich habe jetzt noch Fragen. Also es klingt echt mal auf jeden Fall nach einem spannenden Weg, den du zu The Next Gen hattest.
Ja.
Du hast ein bisschen erzählt von deinem Studium nebenbei. Also du hast gesagt, das war nebenberuflich. Also hast du dabei Vollzeit gearbeitet und dann am Wochenende studiert? Oder war das dann Teilzeitarbeit? Oder war das so dieses duales Studium?
Ja, das war, also an sich war es jetzt nicht so eine Art duales Studium, sondern wirklich, ich habe normal Vollzeit gearbeitet, weil, gut, ich war dann schon 2015, 2016, habe ich dann, glaube ich, angefangen zu studieren und ich wollte dann eigentlich nicht mehr auf mein Gehalt verzichten und irgendwie zurück als Werkstudent irgendwo arbeiten oder so. Und habe dann halt nach einer Möglichkeit gesucht. Und zu der Zeit gab es halt dann nur die Fachhochschule in Südwestfalen. In Iserlohn war die. Und die hatten halt ein cooles System gehabt. Die hatten zwar das Studium auf 4 Jahre gestreckt. Dafür hatten sie aber halt so ein 2-Wochen-System, dass ich alle 2 Wochen am Samstag alle Vorlesungen hatte. Und gefühlt alle 2 Wochen dann halt samstags, den ganzen Samstag eine Vorlesung hatte oder Vorlesung. Und dann hatte ich halt auch immer im Semester irgendwie 3 bis 4 Kurse und 3 bis 4 Klausuren pro Semester, so dass ich das dann quasi dann Vollzeit nebenberuflich machen konnte. Und das war dann halt so ein Modell, was wirklich zu meinem Leben passte irgendwie. So, ich konnte mich voll auf die Arbeit konzentrieren und klar musste ich natürlich nach der Arbeit noch lernen, was schon sehr anstrengend war. Aber so hatte ich dann wenigstens an einem Wochenende, wo ich meistens Zeit habe dann zur Uni fahren, Vorlesungen machen. Und dann kam natürlich Corona noch zum Schluss des Studiums. Und das war dann natürlich cool, weil dann alle Vorlesungen online waren. Und vorher
musste aber ich dennoch ist schon ein harter Workload auf jeden Fall. Also ich habe auch dual studiert, ich weiß das und cool. Also ich glaube, das ziehen auch nicht so viele durch. auf jeden Fall auch spannend, dass du dann nach der Ausbildung nochmal gesagt hast, jetzt will ich mir nochmal das Studium reinziehen.
Ja, und ich persönlich von mir selber auch nie geglaubt hätte, beziehungsweise damals, als ich das Studium angefangen habe, dass ich jemals schaffen würde, aber gut, es lief dann halt ziemlich gut, ich glaube auch durch die Vorerfahrung, die ich dann natürlich schon hatte, und fiel mir einiges leicht, und ja, es war halt ein super Ziel, und ja, hat man dann so umgesetzt.
Cool. Ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, wie du zu NextGen gekommen bist, so dein Weg dahin. Hast ja auch gesagt, dass du jetzt schon seit 2021 da bist. Jetzt wird es uns natürlich interessieren, vor allem in welchen Projekten du bisher gearbeitet hast, also wie viele waren das, und kannst du ein bisschen was zu deinem aktuellen Projekt sagen?
Ja, also gefühlt waren es drei Projekte, aber ich war nur bei zwei Kunden. Angefangen hat es halt auch bei einer Firma in der Automobilbranche, ein Dienstleister. Und dort in einem Projekt hatten sie quasi, ich sag mal, einen Frontend-Entwickler eigentlich gesucht. Bin dann zu denen gekommen, und die arbeiteten mit React, hatte bis dato eigentlich nur in kleineren Projekten vorher mit React irgendwie zu tun gehabt, eigentlich nie so in großen Projekten. Ja, und im Endeffekt hatte dieses Projekt halt jetzt nichts wirklich mit der Autoindustrie zu tun, beziehungsweise die Automobilhersteller wollten so eine Software halt haben. War halt eine Software, Kapazitäten oder Bürokapazitäten halt zu messen und anzuzeigen und sich dann halt auch, weil da natürlich auch irgendwann Corona kam, ich sag mal, auch so Arbeitsplätze zu buchen und ich sag mal, so das im Themenbereich New Work, dass man dann halt auch irgendwie keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern einfach nur irgendwelche Räume, wo man sich dann halt einfach einen Arbeitsplatz buchen konnte. Ja, war so eine Plattform, die wir da entwickelt haben, und mittlerweile läuft sie, glaube ich, auch ziemlich gut. Und vollständig im Projektumfeld. Hab dort, viel mit React gearbeitet und im Backend. Im Backend dann halt mit Nest.js, was ich auch zum ersten Mal da kennengelernt habe, habe mich da selbst, habe mir da selbst viel beigebracht. Und jetzt hat es, glaube ich, dann, nachdem ich da raus bin, hat es dann auch ein anderer Next-Genner oder ist da, glaube ich, aktuell in dem Projekt drin und hat es dann übernommen. Weil in dem Unternehmen quasi dann halt noch ein anderes Projekt kam, und das hatte auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Wir haben quasi auch so eine Art Corona-App gebaut, mit der man quasi durch Gesichtserkennung quasi Zutrittskontrollen machen konnte im Zusammenhang mit den Corona-Zertifikaten bei Events oder Veranstaltungen. Wir hatten so Säulen entwickelt mit einem großen Hersteller, der die Gesichtserkennungssysteme an den deutschen Flughäfen entwickelt, haben wir quasi diese Säulen gebaut und von denen dann quasi auch das Framework zur Verfügung gestellt bekommen und die ganzen Sensoren, mit denen wir dann die Gesichtserkennung ziemlich sicher machen konnten, und hatten dann ein System drumherum gebaut und eine App mit Angular und Ionic gebaut, mit der man dann Benutzer oder die Teilnehmer von Veranstaltungen sich registrieren konnten, ihr Foto hochladen konnten, mit der wir dann das System eingespeist haben, worüber dann die Gesichtserkennung gemacht wurde, und und dann aber im Hintergrund konnten sie dann in dieser App dann auch ihr Corona-Zertifikat oder die Tests hochladen, Und ja, und dann konnte man oder wurde dann quasi einfach ja, der Zutritt gewährt oder nicht, wenn halt alle Parameter passten, die man halt vorher einstellen konnte als Eventbetreiber. Und die App war auch ziemlich in vielen Städten in Deutschland wurde sie halt auch genutzt. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, wo sie überall verwendet wurde, aber wir hatten teilweise schon echt mehrere tausende Nutzerzahlen an einem Tag oder Events mit vielen tausenden Nutzern. Und ja, alles Cloud-basiert in der Google Cloud und mit Firebase-Technologien haben wir da gearbeitet. Ja.
Und wie kann man sich vorstellen, also das einfach nur durch hochgeladene Bilder wurde das gescannt oder wurde dann auch wirklich auf dem Live-Event mit einer Kamera dann gescannt?
Also der trainiert wurde die Gesichtserkennung natürlich nur mit dem Foto und weil die natürlich auch die Sensoren auch an Flughäfen durch die Personalausweisfotos oder die Reisepassfotos auch schon trainiert wurden, deswegen hatten die da eine enorm hohe ja, Erkennungswahrscheinlichkeit und die haben unfassbar viele Parameter daraus genommen und damit halt ja das Modell trainiert und ja, und live vor Ort war dann halt eine Säule, wo man dann als normale Person vorsteht und dann quasi auch das Gesicht erkannt wurde und automatisch hinter dem Foto oder automatisch die Person erkannt wurde und dadurch ja, dann quasi die richtigen Benutzerdaten gezogen wurden und dann die Prüfung gemacht wurde.
Ja. Und wie entwickelt man sowas? Weil ich kenne das so von früher von Projekten, die man mit speziellen, sage ich mal, Geräten gemacht hat, wenn man für spezielle Geräte Software entwickelt hat, dass man die Geräte zur Verfügung gestellt bekommen hat dann teilweise. Mhm. Hattet ihr dann auch die Möglichkeit, das dann live dann zu testen und zu debuggen? Mhm. Oder?
Ja, also ich persönlich hatte jetzt kein so ein Live-System bei mir zu Hause gehabt. Das hat dann immer der oder die internen Mitarbeiter von dem Projekt, die hatten welche da. Die hatten quasi zu Hause halt, weil wir alle auch remote gearbeitet haben, so eine Säule dann zu Hause gehabt und die haben dann halt immer getestet. Und ja, Integrationstests waren auch ziemlich spannend, live vor Ort in den Produktionshallen oder so, wo wir dann ein neues Update eingespielt haben und dann per Teams Live-Übertragung dann ja in der Produktionshalle dann die Software quasi getestet wurde. Das war schon ziemlich cool. Und ja, die Sensoren haben wir ja, gefühlt auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, die Anbindung darüber war halt relativ easy, ja, weil der Hersteller, der die Sensoren macht, der hat da natürlich auch, ja, ich sag mal, ein Serversystem mitgeliefert, worüber wir quasi auch einfach REST-APIs triggern konnten und mit den Sensoren kommunizieren konnten. Und ja, und ansonsten gab es noch andere Integrationsschnittstellen, aber eigentlich überwiegend über REST. Und da der REST-Call quasi lokal von unserer Anwendung, weil sie auf der Säule dann lief, quasi lokal den Request machen musste, hatten wir natürlich auch keine großen Netzwerklatenzen. Und ja, deswegen war es dementsprechend auch sehr schnell. Ja, und von daher war es schon ein recht cooles Projekt. Und vor allem, wenn man dann mal wirklich so live sehen konnte. Und ja, dass damals, ja, mittlerweile kann man ja schon damals sagen, dass das damals halt wirklich den Veranstaltungen ja, ermöglicht hatte, die Veranstaltung auch durchzuführen und sicher. Und was natürlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, problematisch bei dem Projekt war halt der Zeitdruck, weil wir haben dieses Projekt quasi in der Corona-Zeit entwickelt, wo dieses Produkt eigentlich da sein sollte. Ja. Und dadurch mussten wir halt uns enorm fokussieren auf die Features und ja, und wir konnten natürlich dann nicht, ich sag mal, eine zu 100% getestete Anwendung bauen und man musste schnell eine Version releasen und ja, und wir konnten auch nicht komplett irgendwie automatisierte Tests entwickeln, auch weil es einfach ein enormer Zeitaufwand wäre, die Anwendung dann ja mit einem kompletten Test-Framework ja, zu testen. Und deswegen ja, war das immer so ein Spagat zwischen schnelle Softwareentwicklung und trotzdem gute Qualität rauszubringen. Ja. Und war nicht leicht. Ja, und ja, im Endeffekt irgendwann, ja, ich sag mal, ja, bin ich dann zu einem anderen Projekt gekommen oder beziehungsweise gewechselt. Genau, die haben intern, ja, ich sag mal, keine externen Entwickler mehr gebraucht und daher musste ich dann, ja, ich sag mal, auch zu einem neuen Kunden. Und ja, und dann bin ich halt jetzt zu meinem aktuellen Kunden, wo ich jetzt gerade schon, beziehungsweise seit letztem Jahr August bin, ja, in der Transport- und Logistikbranche, ja, ein internationales Unternehmen. Und im Endeffekt entwickeln wir dort ja, eine Anwendung für, ja, für Servicetechniker, die halt ja, Gabelstapler an sich warten müssen und die Anwendung oder die Anwendung verwenden die Servicetechniker halt, um auf alle möglichen ja, Daten von einem ja, ich sag mal, Gabelstapler oder anderen ja, ich sag mal, Fahrzeugen, die so in der Logistikbranche ja, für die Logistikbranche hergestellt werden, halt zugreifen können, bis zu Schaltplänen, Explosionszeichnungen und Diagnosetools, also quasi eine umfassende Software, die halt von den Servicetechnikern verwendet werden. Ich glaube, rund 35.000 Servicetechniker auf der ganzen Welt, die Anwendung nutzen sollen. Und ja, und machen dort das Projekt. Und ja, eine große Herausforderung ist natürlich die ganzen Daten, die da benötigt werden. Alle möglichen Benutzerhandbücher, alle möglichen Ersatzteilkataloge, Schaltpläne, Zeichnungen, die alle zusammenzukriegen und dann noch ja, ziemlich performant ja, so einem Servicetechniker zur Verfügung zu stellen, ist halt bei uns aktuell eine enorme Herausforderung. Zum Tech-Stack vielleicht, ja, ist auch im Endeffekt eine Angular-Anwendung, die wir da bauen, weil, ja, ich sag mal, Angular in dem Unternehmen, ja, ich sag mal, so die favorisierte Technologie ist und genau, deswegen sind wir da auch gebunden und im Backend dann halt mit dem Spring Boot Framework, ja, im Java-Umfeld das Backend. Und ansonsten, ja, ich sag mal, es ist natürlich sehr viel in der Azure Cloud drin.
Lass uns gleich noch mal ein bisschen näher auf das Projekt oder beziehungsweise Tech-Stack, Prozesse und so weiter eingehen. Mhm. Was jetzt bei dir ja besonders spannend ist, ist ja deine aktuelle, ja, Arbeitsweise ist es ja nicht, aber deine Arbeitsorte oder dein Arbeitsort. ich habe so verstanden, dass du jetzt, also wir telefonieren auch gerade mit dir von deinem Boot aus. Genau. Du hast dich zusammen mit deiner Freundin oder Frau entschieden, ein Boot zu kaufen und um die Welt zu segeln, oder kannst du ein bisschen dazu erzählen?
Ja, ja, zu unserem neuen Leben, was wir jetzt gefühlt seit diesem Jahr Ostern, ich sag mal, leben dürfen. Mein großer Traum ist es schon ziemlich lange, weil ich hobbymäßig halt ja, viel segel. Und ich hatte damals, glaube ich, schon mit 14 irgendwie immer schon den, ja, ich wollte immer schon ein Segelboot haben und weil irgendwie das Element Wasser immer irgendwie was für mich war. Hat damals irgendwie angefangen, dass wir in der Türkei einen Urlaub hatten und die Buchtentouren mit einem Schiff gemacht haben und unfassbare Unterwasserwelten gesehen habe. Und seitdem wollte ich immer nur irgendwie Urlaub am Wasser machen. Und ja, wie gesagt, mit 14 wollte ich schon ein Boot haben und habe dann halt immer irgendwie gesagt, nach der Ausbildung machst du dann habe ich mir dann immer so als Geschenk selber gemacht. Habe ich mir dann quasi den Bootsführerschein quasi geschenkt, weil ich die Ausbildung dann fertig hatte. Und dann nach dem Studium habe ich mir dann quasi gesagt, wenn ich das Studium schaffe, machst du dann den Segelschein in Deutschland, den großen Sportküstenschifferschein, so nennt sich das, der mich quasi befähigt, ich sag mal, Segelboote zu führen, zu fahren. Und ja, habe ich dann halt so gemacht und dann quasi, ich glaube auch in dem Zuge war es dann auch so, dass ich dann schon Jahre bevor mit meiner Frau, mittlerweile schon 10 Jahre, schon ziemlich am Anfang, wir so den Traum hatten, wir würden mal gern mehr reisen wollen. Und irgendwann segeln war eigentlich schon gesetzt von Anfang an mit dem Segelboot. Auch einfach, weil man dort so ein bisschen näher an der Natur ist, mit der Natur, als jetzt so ein Motorboot. Ja, und hatten eigentlich den Traum schon ziemlich früh gemeinsam gehabt, dass wir ein eigenes Segelboot haben wollen und damit um die Welt reisen wollen. Mittlerweile hat sich der Plan ein bisschen geändert. Jetzt sitzen wir hier. Wir haben uns ein 13 Meter langes Segelboot gekauft. Machen das gerade noch fertig, sind jetzt noch nicht im Wasser, sind gerade quasi außerhalb des Wassers, müssen das Boot gerade noch so ein bisschen für die Saison fertig machen. Und und dann ist quasi unser Ziel, in 2 Jahren jetzt erstmal Europa zu bereisen, beziehungsweise das Mittelmeer. Und nicht ganz so weit weg von der Familie, von Freunden. Da sind wir jetzt gerade gefühlt mittendrin. Und man stellt sich natürlich schon die Fragen im Vorhinein, schon ziemlich lange beschäftigt man sich viel damit, ja, wie kann so ein Leben auf dem Boot funktionieren? Und natürlich muss ich irgendwie, Geld verdienen und arbeiten können. Und das Thema Remote zu arbeiten neben das Leben auf dem Boot war irgendwie immer schon so mein großer Traum, inspiriert damals von einem Schulungsseminar, war der Dozent, ist irgendwann dann auch mal zu Gradle gewechselt, und Gradle ist quasi von Anbeginn ja eigentlich ein Unternehmen, wo es alle seine Mitarbeiter komplett remote arbeiten lässt, auch schon vor der Corona-Zeit, und ein riesengroßes Unternehmen auf der ganzen Welt, sind die ganzen Entwickler verteilt, und das war so die große Inspiration für mich, dass als ich gesehen habe und die live von ihm die Erfahrungsberichte mitbekommen habe, war es immer schon so, dass ich komplett remote arbeiten wollte und einfach maximal flexibel zu sein und so ein bisschen meine Freizeitgestaltung und mein Leben halt einfach flexibler zu sein in meinem Leben. Und ja, und das war nämlich unter anderem halt dann auch so ein Beweggrund, weshalb ich dann auch zu NextGen gewechselt bin, weil ich da halt auch immer von Anfang an die Bedingung gestellt hatte, ich würde gern, so gut es geht, remote arbeiten. Und von Anfang an ist man quasi darauf eingegangen und gesagt, wir gucken, was wir machen können, wir können es nicht zu 100% versprechen, aber wir gucken, was wir machen können, und diese Kooperation und auch einfach den Fokus auf mich als Entwickler zu legen. Und das war einfach echt, echt cool. Was mir dann halt natürlich jetzt auch dieses Leben ermöglicht, dass ich, ein geregeltes Einkommen habe und trotzdem unterwegs arbeiten kann. Und als ich dann die Idee hatte, auf ein Boot zu ziehen, musste ich natürlich auch mit meinem Arbeitgeber darüber sprechen, weil rechtlich gesehen und so alles muss das natürlich auch alles abgeklärt werden. Und von Anfang an ist die NextGen da mitgezogen und hat mich dabei echt unterstützt. Und bis wir dann auch Anpassungen vom Arbeitsvertrag gemacht haben, dass ich aus rechtlichen Gründen nur ja, ist ja mal aus dem Ausland arbeiten darf, aber innerhalb von Europa. Also ich dürfte jetzt nicht außerhalb von Europa arbeiten. Da müsste man, glaube ich, andere rechtliche Grundlagen schaffen. Da bin ich zu wenig drin im Thema. Aber dadurch, ja, bin ich halt jetzt hier in Europa und kann gefühlt jetzt von überall arbeiten. Und ja, und ich sag mal, man braucht ja nur einen Laptop und ich sag mal, und Internet oder beziehungsweise eine gute Internetverbindung. Und was ich dann schon in der Recherche vor unserem Urlaub so herausgestellt hat, oder in den Urlauben, wo wir vorher waren, in gefühlt allen möglichen Urlaubsorten, gibt es coole Bars, gibt es Coworking Spaces, teilweise mehr als in Deutschland. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da könnte ich mir halt vorstellen zu arbeiten, als auch das Handynetz teilweise doch schon enorm gut ausgebaut ist im Mittelmeerraum. Das war dann so erstmal so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Internet werde ich schon irgendwo kriegen, ein WLAN oder halt über LTE oder so. Und dann kam natürlich jetzt in den letzten Jahren Technologie von Starlink, dass man gefühlt ja irgendwo auf der ganzen Welt Internet haben kann. Und das Ganze führt halt dazu, dass ich jetzt hier von meinem Internet, von meinem Boot halt arbeiten kann und so langsam jetzt gefühlt seit Ostern bin ich schon hier. Wir sind zwar noch nicht gereist, ja, aber hier funktioniert gerade das Arbeiten trotzdem sehr gut, auch wenn es nicht so leicht ist, weil hier doch schon ein Urlaubsort ist und zu arbeiten da, wo Leute Urlaub machen, damit muss ich mich natürlich auch noch abfinden.
Also deine Instagram-Stories, wenn ich die so sehe, sind auf jeden Fall, die machen mich auf jeden Fall sehr neidisch.
Ja, ist aber auch nicht leicht, damit umzugehen. Aber ich fange halt relativ früh jetzt an zu arbeiten, sei es 5.30 Uhr, 6 Uhr mache dann vielleicht bis mittags, bis die Mittagshitze kommt und mache vielleicht abends noch ein bisschen was. Aber nach wie vor die Regeltermine nämlich wahr, die der Kunde halt dann so hat. Und auch wenn es mal irgendwo dazwischen ist, aber sonst kann man sich das schon ganz gut alles so hinlegen, dass es passt.
Das ist jetzt auch so die nächste Frage, die ich dazu noch hätte. Ganz kurz, wie geht denn dein Arbeitgeber, hast ja gerade erzählt, wie NextGen damit umgeht und dass das alles, dass die es mit möglich gemacht haben, aber wie gehen denn deine Teamkollegen im Projekt damit um? War das da auch Überzeugungsarbeit notwendig?
Also ich glaube, viel Überzeugungsarbeit musste ich da nicht leisten. Ich sag mal, ich habe halt von vornherein gesagt, ich bin sehr flexibel und ich bin halt einfach nur dankbar und froh, wenn mir einfach die Erfüllung meines Traums halt ermöglicht wird. Und ich bin halt offen zu dem Kunden hingegangen und ich will dem Kunden ja auch keine Schwierigkeiten oder irgendwie Steine in den Weg legen. Und im Endeffekt will ich einfach nur den Kunden helfen und unterstützen und das auch bestmöglich. Und habe immer gesagt, ich bin auch bereit, auch trotzdem, mancher Umstände, trotzdem auch dem Kunden irgendwie entgegenzukommen, ne? Und sei es einfach egal wann, für den Kunden da zu sein. Und nach wie vor war es dann einfach keine große Sache und der Kunde hat halt gesagt, es ist komplett okay für mich. Und ich meine, es ändert sich ja auch gefühlt nichts, ob ich jetzt zu Hause remote arbeite, ja, oder jetzt von hier unterwegs. Ich bin die ganze Zeit halt irgendwie verfügbar und erreichbar und und mittags, die meisten Termine sind morgens und mittags muss ich ja, ob ich jetzt mittags die Arbeit mache oder abends, das spielt, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und von daher passt es soweit. Der Kunde, sie freuen sich auch echt für mich und dass ich das so durchgezogen habe. Und nach wie vor werde ich auch dort unterstützt, ja. Und
cool, so soll es sein.
Ja.
Arbeitest du mit nur mit dem Monitor vom jetzt deinem Laptop oder hast du da zusätzlich noch irgendwie Monitore aufs Boot
Genau, also ich habe ja quasi einen eigenen Laptop von dem Kunden gestellt bekommen, auch wegen Sicherheitsrisiken und allem drum dran. Mhm. Und es ist leider nur ein, ich weiß gar nicht, 15 Zoller Bildschirm, und ich habe jetzt hier auch erstmal keinen anderen Bildschirm, weil ich persönlich bemerkt habe, beziehungsweise auch vorher hatte ich zu Hause zwei riesengroße 27 Zoll Bildschirme gehabt und habe aber irgendwie gemerkt, weil ich dann auch im Sommer immer von der Terrasse gearbeitet habe, aber nur am Laptop. Und im Endeffekt habe ich nicht wirklich gemerkt, dass ich mit zwei Bildschirmen effizienter bin, als wenn ich nur auf dem kleinen Laptop arbeite. Also gefühlt habe ich da keine großen Probleme gesehen. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, gut, wenn ich genauso schnell und so gut arbeiten kann, nur auf dem kleinen Display, dann muss ich jetzt nicht extra noch irgendwelche Displays besorgen.
Ich glaube, das ist komplett Typsache. Also ich habe auch einen Kumpel, der auch Softwareentwickler ist, der schwört auf seinen, ich glaube, es ist sogar nur ein 13 Zoll MacBook und arbeitet auch von überall nur da drauf und sagt, mehr brauche ich nicht. Ich persönlich brauche meinen großen Monitor. Ich mag das lieber so, aber ich meine, das ist ja cool, wenn es für einen selber passt, ist ja das Wichtigste.
Ja. Genau. Zumal man muss natürlich auch darauf achten, dass hier auf dem Boot natürlich wir hier auch autark leben wollen durch Solarzellen und ich sag mal, unseren Strom quasi selber produzieren müssen, und dann muss ich natürlich auch darauf achten, auf die Verbraucher, und von daher es würde passen, so ein Bildschirm, aber ich brauche es halt einfach nicht und es funktioniert.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Cool. Dann würde uns noch besonders jetzt interessieren, das fragen wir immer ab, wie läuft es so bei dir im Team? Wie groß ist das Team? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was gibt es so für Rollen? Und was ist so speziell deine Rolle?
Ja, stimmt, dazu haben wir noch nichts erzählt. Also was ziemlich, ziemlich spannend ist, dass das Unternehmen halt enorm viel investiert hat in die Ressourcenvergabe, und gefühlt ist so, dass das Projekt nach dem Schulbuch sozusagen, weil wir haben gefühlt jede Rolle, die man so haben kann. Also wir haben angefangen, klar, von den Entwicklern, dann haben wir Softwarearchitekten bei uns im Team. Also wir sind, glaube ich, 12, 14 Leute, so um den Dreh. Und wir haben Softwarearchitekten, wir haben ein Scrum Master, wir haben das Entwicklerteam, dann haben wir Requirements Engineer, die den unterstützen, den PO beim Erstellen der User Stories und der Anforderungen. Dann haben wir Designer, ein ganzes Designer-Team, die für uns natürlich die Designs entwickeln. Dann haben wir ein PO, beziehungsweise zwei POs, weil wir natürlich in der Anwendung mehrere Marken vertreten müssen, und deswegen gibt es von jeder Marke noch einen eigenen PO. Und dann haben wir noch irgendwelche großen Projektleiter, Senior Projektmanager, also ziemlich groß aufgestellt. Und aber alles, für alles gibt es irgendwie eine Rolle. Und das sieht man eigentlich selten. Also oft hat man ja irgendwie, keine Ahnung, Softwareprojekte, wo vielleicht der Scrum Master zusätzlich Entwickler ist, oder man hat keine Designer, oder man kriegt nur einmalig Designvorgaben von außerhalb, von irgendeiner Werbeagentur oder sonst irgendwas, Designagentur. Und von daher ist das schon echt ein cooles Umfeld, und was auch einfach ziemlich Spaß macht, weil man sowas halt einfach selten erlebt, und deswegen macht mir es einfach auch viel Spaß, ein gutes Produkt daraus zu bringen, weil einfach die grundlegenden Sachen einfach passen und einfach die Grundlagen da sind, mit denen man einfach vernünftig arbeiten kann. Und meine Rolle ist es, das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit auch so ein bisschen entwickelt, ist das Unternehmen oder beziehungsweise das Projektteam die haben halt oder besteht halt überwiegend aus Backend-Entwicklern, beziehungsweise haben einfach das interne oder die internen Mitarbeiter haben eigentlich viel Backend-Entwicklung gemacht und ich kam dann da rein und hatte eigentlich ziemlich viel Angular-Background. Und das ist auch sozusagen meine Rolle, dass ich quasi so jetzt der Lead Frontend Developer bin und ja, gefühlt die ganze Architektur im Frontend aufbaue und ja, und auch zusätzlich ja, versuche die internen Mitarbeiter dahin zu bringen, dass wenn wir natürlich irgendwann nicht mehr oder ich nicht mehr in dem Projekt bin, dass die natürlich auch komplett, ja, ich sag mal, viel Erfahrung von mir gelernt haben, beigebracht bekommen und dann auch das Frontend dann weiterentwickeln können. Und deswegen bin ich sozusagen der interne Ausbilder oder wie man das auch nennen mag. Wir haben auch gefühlt einmal im Sprint alle drei Wochen haben wir auch quasi so eine Knowledge Transfer Session, wo ich dann speziell auf Frontend-Technologien eingehe oder auf spezielle Sachen, die wir so entwickelt haben, wo wir einfach so ein bisschen versuchen, ja, so eine zweistündige Minischulung jeden Sprint zu haben, um das Wissen einfach zu verteilen. Genau, das ist so meine Hauptrolle, aber ja, ich bin gefühlt oder wir versuchen schon, eigentlich, dass jeder Entwickler jede Story umsetzen kann. Und jetzt mittlerweile geht es auch so langsam, dass wir das auch so schaffen können. Also so, dass wir nicht mehr groß ja, planen müssen oder sagen müssen, hier, der hat jetzt oder der braucht jetzt noch mehr Stories, weil sonst hat er im Sprint zu wenig zu tun. Sondern wir planen jetzt einfach wirklich rein, ja, so den ganzen Sprint und mittlerweile ja, haben wir auch fast keine Stories mehr am Ende des Sprints, die ja in der To-Do-Spalte, sag ich mal.
Okay, du hast gerade gesagt, vor allem als du bist schon eher, hast so eine Lead-Rolle als Externer, finde ich auch echt cool, dass so diese Lead-Rolle auch vor allem an Externe vergeben wird, die ja häufig eigentlich ja häufig eher intern gesucht wird. Aber du hast auch so ein bisschen die Aufgabe, die intern voranzubringen, fachlich. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, gibt es denn noch weitere Externe im Team oder bist du der Einzige? Ja.
Nee, also ja, ich sag mal, weil es der Arbeitsmarkt leider ja so hergibt, ist halt einfach, dass man einfach schwierig oder Schwierigkeiten hat, ja, Leute zu finden oder gute Softwareentwickler einzustellen. Und deswegen müssen die natürlich auf externe Entwickler zugreifen. Und deswegen haben wir halt auch aktuell, bin ich noch mit zwei anderen in dem Projektteam, zwei externe Entwickler. Und ja, und von daher, ja, der Rest intern. Und ja, es geht alles irgendwie. Und ja, ansonsten, ja, also die Frontend oder Frontend-Lead-Rolle, ja, es ist jetzt, ich fühle mich halt einfach, beziehungsweise ich kriege natürlich auch immer wieder gutes Feedback oder zurückgespiegelt, ja, oder auch die POs oder die ja, fachlichen Leute, die kommen halt immer auf mich zu und dann fragen mich um Rat und ja, so dass ich da natürlich auch komplett halt gefühlt halt ja groß alle Entscheidungen halt also erstmal gut beraten kann und natürlich auch dann die Entscheidung treffen kann, was wirklich zukunftsmäßig gut für das Projekt ist. Und ja, und neben dem Softwarearchitekten, der eigentlich den Hauptfokus aufs Backend so hat, aber trotzdem ich mit ihm im Austausch bin und wir so gemeinsam die Architektur da aufbauen. Und deswegen macht mir das einfach schon sehr viel Spaß, ja, weil man einfach merkt, man wird dort gebraucht und ich kann einfach mein Wissen weitergeben. Und was, glaube ich, auch so eins meiner ja, Fähigkeiten ist, dass ich, glaube ich, ganz gut anderen Leuten, ja, ich sag mal, was beibringen kann, als auch Wissen weiter vermitteln kann.
Ja, cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einblick, besonders auch in deinen nicht ganz normalen Arbeitsalltag auf dem Boot.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich könnte noch viel erzählen.
Ja.
Vielleicht in einer anderen Folge.
Ich glaube, ich hätte noch ganz viele Fragen irgendwie, wie das alles dann irgendwie abläuft. Und besonders, glaube ich, habe ich aber auch Fragen dann später, wenn du wirklich auf hoher See bist und dann so richtig mal wirklich im Sturm arbeiten musst oder so. Ja, aber wirklich, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
Sehr gerne.
Und ja, hast du noch irgendwas noch hinzuzufügen oder?
Teil uns doch noch deine nächsten drei Ziele mit. Das wäre doch cool fürs Ende noch.
Meine nächsten drei Ziele, wo ich hinreisen will oder werde.
Ja, genau.
ja, also perspektivisch soll es wahrscheinlich Ende des Monats ins Wasser gehen und dann geht es Richtung Kroatien. Und wir werden, glaube ich, überwiegend diesen Sommer in Kroatien verbringen und dann zum Spätsommer hin dann irgendwo in Anfang von Griechenland sein. Und im Winter geht es dann zurück zur Familie. Für 2-3 Monate und dann geht es im nächsten Jahr weiter, die gefüllten tausenden Inseln von Griechenland zu erkunden. Und da werden wir, glaube ich.
Kroatien und Griechenland, wir sind neidisch.
Genau.
Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen Teil 2 von diesem Podcast und den machen wir dann live. Also dann kommen Leo und ich dann einfach zu dir.
Ja,
das klingt gut.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und ansonsten, ich kann einfach nur sagen, mir macht es einfach viel Spaß, bei dem Unternehmen zu arbeiten. Und weil es einfach der Fokus bei uns Entwicklern liegt und es einfach jeder individuell betrachtet wird und und es einfach viel Spaß macht, mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten.
Das stimmt, ja.
Wow. Was ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, ich wollte es euch nicht sagen.
Vielen, vielen Dank. Achso. Nein, ist gut. dann vielen, vielen Dank, Pascal, für deine Zeit.
Danke auch.
Und ich denke, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge.
Vielen Dank, Pascal. Ciao von mir.
Jo, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du unseren DevTalks-Podcast angehört hast. Wir hoffen, es waren auch für dich ein paar spannende Insights aus dem Projektalltag bei The Next Gen dabei. Du hast Lust, Teil dieser Community zu werden und mit uns die Technologie von morgen zu gestalten? Super, denn wir suchen ständig nach neuen Talenten. Bei The Next Gen kannst du deine Fähigkeiten ausbauen, an spannenden Projekten arbeiten und in einer Kultur, die Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen fördert, wachsen. Bist du interessiert? Super, dann schau doch auf unserer Website vorbei, www.thenextgen.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten DevTalks Podcast. Ciao.